Wir befinden uns nach wie vor in Johannes Kapitel 8. Mittlerweile ist es die fünfte Predigt. Ich denke, ihr habt es schon im Hinterkopf. Und Jesus befindet sich im Tempel, in Johannes Kapitel 8. Er befindet sich im Tempel und spricht mit den Juden, was ein anderes Wort dafür ist, oder der Johannes verwendet es und meint damit die führenden Juden. Er spricht mit den führenden Juden. Er hat sich als Gesandter Gottes vorgestellt, darüber hat der Herwig gepredigt, vor 2 Wochen, denke ich. Und letzte Woche dann der Matthias über, was es heißt, wahre Jünger zu sein und dass die Wahrheit sie frei machen wird, diese Jünger. Und genau an dem Punkt möchte ich gern an die Predigt von Matthias anknüpfen und noch einmal auf den Einstieg eingehen. Ich weiß nicht, wer war letzte Woche da, nur so zur... Ja, der Großteil, den Jonan empfehle ich, das nachzuhören, weil es einfach ein durchgehender Text ist und weil es einfach wichtig ist, da die Zusammenhänge zu haben. Genau, und der Matthias ist eingestiegen, nicht im Johannesevangelium, sondern in 1. Mose, Kapitel 3, wo Adam und Eva in inniger Gemeinschaft mit Gott dem Vater gelebt haben, wo sie im Garten Eden waren, wo sie mit der Schöpfung und mit Gott vereint genau das gelebt haben, was Gott sich vorgestellt hat. Sie waren verbunden mit ihm, sie haben seinen Willen getan, sie haben die Schöpfung bewahrt. Es war die perfekte Gemeinschaft. Und dann, wie wir alle wissen, ist die Schlange gekommen, die nur der Satan vorgeschoben hat, die mit der Lüge hat Gott etwa gesagt, dass ihr von gewissen Bäumen nicht essen dürft. Nein, ihr werdet auf keinen Fall sterben und wollt ja nicht sein wie Gott, hat er sie versucht und sie sind drauf reingefallen. Und was dann passiert ist, die erste Sünde ist passiert und es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden im Herzen. Es war nicht einmal Gott, der ihr Herz regiert hat, sondern das Ego, das plötzlich den Thron betreten hat, den Herzensthron. So hat der Matthias das skizziert. Da hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden und wir wissen, aus eigener Erfahrung, das Herz ohne Gott ist ein Fass ohne Boden. Du wüst und du wüst und du wüst und es ist nie genug. Es wird einfach nicht voll. Es kann gar nicht voll werden, denn es ist nicht dafür geschaffen. Es ist geschaffen für die Gemeinschaft mit Gott, dass er drin leben kann. Genau. Seitdem regiert das Ego in den Herzen der Menschen. Adam und Eva haben die erste Sünde getan. Gott hat sie dann gerettet, indem er sie aus dem Garten verbannt hat, weil wären sie drin geblieben, wäre die Gefahr gewesen, dass sie auch noch vom Baum des Lebens essen und dass dieser Zustand sich überhaupt nie ändert. In Ewigkeit nämlich nicht. So hat er sie gerettet und verstoßen aus dem Garten Eden. Und es schaut aus wie ein scheinbarer Sieg des Satans. Aber das ist er nicht, wie wir wissen. Aber seitdem lebt der Mensch getrennt von Gott und ohne Gott. Genau, weil sein Ego auf dem Herzensthron sitzt. Denkt ihr, dass da noch eine Steigerung möglich ist? Dass unser Ego, der Marco, das was er will, das was er für gut und böse haltet, der kleine Gott, sitzt jetzt da auf dem Herzen. In dem Herzen und regiert. Denkt ihr, dass da noch eine Steigerung möglich ist? Weil der Gedanke ist mir nämlich letzte Woche gekommen. Die Steigerung ist die, wenn das Ego auf dem Thron sitzt, aber du überzeugt bist, dass das, was das Ego will, Gottes Wille ist. Macht das Sinn? Das Ego sitzt am Herzensthron und will Dinge, aber du nimmst es nicht so hin oder du nimmst es auch nicht so wahr. Du glaubst, es ist Gottes Wille, was dein Ego will. Das ist der religiöse Mensch. Ja, macht jetzt vielleicht noch nicht ganz Sinn, aber es wird kommen, wirst sehen. Wenn das Ego am Herzen sitzt, ist es der natürliche Mensch, also seit dem Sündenfall der natürliche Mensch, jeder weitere ist in Sünde geboren worden und der religiöse Mensch, bei dem sitzt genauso das Ego auf dem Herzensthron, aber er denkt, das ist Gott, der das will und nicht mein Ego. Genau, und das, denke ich, ist die Königsdisziplin des Satans. Wenn jemand so Wenn jemand so denkt, der religiöse Mensch, weil er übt dann aufgrund dessen, dass er überzeugt davon ist, ist Gottes Wille, dass das passiert, übt er Macht auf andere Menschen aus. Und das ist die, aus meiner Sicht, von dem, was ich bis jetzt so verstanden habe, aus der Bibel, ist die Königsdisziplin des Satans. Warum? Das werden wir im heutigen Text ziemlich deutlich hören. Aber bevor wir den Text lesen, möchte ich noch euch noch ein Bild mitgeben, und zwar von einer Wurzelbehandlung. Wer hat denn schon die Freude gehabt, sowas erlebt haben zu dürfen? In meiner Jugendzeit, die war ja durchwachsen. Zähneputzen war nicht eine meiner Lieblingstätigkeiten, und von dem her habe ich ein paar Mal auf dem Zahnarztstuhl verbracht, und der hat die Wurzel bearbeitet. Also das ist nicht angenehm. Aber das andere ist auch nicht angenehm, weil vorher hast du höllische Schmerzen wegen einem kleinen Zahn, wo du oberflächlich gar nichts siehst, und drunter ist alles in Eiter und greift den Knochen und den Nerv an, und ja, du bist lebensunfähig. Also mit den Schmerzen, so ein kleiner Zahn bewirkt, dass du quasi wie gelähmt bist. Und du kannst es nur betäuben mit Schmerzmitteln und versuchen, es möglichst ruhig zu halten, aber irgendwann hilft nichts mehr. Und da musst du auf dem Stuhl, dann kommt man mit dem Bohrer und behandelt die Wurzel, gell? Genau, wer das schon erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Und genau das tut Jesus in unserem Text heute. Er geht an die Wurzel. Weil, wir haben gesehen, ein paar von den führenden Juden sind gläubig geworden an ihn, so wie der Matthias auch das richtig erklärt hat, und aber nur oberflächlich. Aber Jesus weiß, dass oberflächlicher Glaube zu nichts führt, und deswegen geht er an die Wurzel. Sympathie und Begeisterung reicht nicht aus, Jesus sucht Nachfolger und keine Fans. Und deswegen präsentiert er ihnen die ungeschminkte Wahrheit in Johannes 8, Verse 37 bis 59. Es ist recht ein langer Text, ich lese einmal durch, und danach werde ich euch eine Zusammenfassung darauf schmeißen. Genau. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid, und trotzdem trachtet ihr mir nach dem Leben. Das kommt daher, dass ihr euch meinem Wort gegenüber verschließt. Ich rede von dem, was ich beim Vater gesehen habe. Und auch ihr habt einen Vater, auf dessen Anweisungen ihr hört. Unser Vater ist Abraham, erwiderten sie. Jesus entgegnete, wenn ihr wirklich Kinder von Abraham wärt, würdet ihr auch so handeln wie Abraham. Stattdessen wollt ihr mich töten, mich, der ich euch die Wahrheit sage, wie ich sie von Gott gehört habe. So etwas hätte Abraham nie getan. Ihr handelt eben genau wie euer wirklicher Vater. Wir sind doch keine unehelichen Kinder, protestierten sie. Wir haben nur einen Vater, und das ist Gott. Jesus erwiderte, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn von Gott bin ich zu euch gekommen, nicht im eigenen Auftrag. Gott ist es, der mich gesandt hat. Aber ich kann euch sagen, warum mein Reden für euch so unverständlich ist und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid, auf mein Wort zu hören. Ihr stammt vom Teufel. Der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Ich aber sage die Wahrheit, und gerade das ist der Grund, weshalb ihr mir nicht glaubt. Wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde begangen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer von Gott stammt, hört auf das, was Gott sagt. Ihr hört deshalb nicht darauf, weil er nicht von Gott stammt. Haben wir nicht recht? Riefen da die Juden, du bist ein Samaritaner und du bist von einem Dämon besessen, genau wie wir es gesagt haben. Nein, entgegnete Jesus, ich bin nicht von einem Dämon besessen, ich ehre meinen Vater. Ihr aber tretet meine Ehre mit Füßen. Doch ich brauche sie nicht zu verteidigen. Es ist einer da, der das tut, und er ist auch der Richter. Eines aber versichere ich euch, wenn jemand sich nach meinem Wort richtet, wird er niemals sterben. Jetzt sind wir sicher, dass du von einem Dämon besessen bist, triumphierten die Juden. Abraham ist gestorben, die Propheten sind gestorben und du behauptest, wenn einer sich nach deinem Wort richte, werde er niemals sterben? Bist du etwa mehr als unser Vater Abraham und die Propheten, die gestorben sind? Für wen hältst du dich eigentlich? Jesus erwiderte, wenn ich mir selbst eine solche Ehre anmaßen würde, wäre sie nichts wert. Aber nun ist es mein Vater, der mich ehrt. Er, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Und dabei habt ihr ihn nie gekannt. Ich dagegen kenne ihn. Würde ich behaupten, ihn nicht zu kennen, dann wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und richte mich nach seinem Wort. Abraham, euer Vater, sah dem Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen. Und er hat ihn erlebt und er hat sich darüber gefreut. Die Juden entgegneten, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Aber Jesus konnte sich vor ihnen in Sicherheit bringen und verließ den Tempel. Das ist ein heftiges Streitgespräch, oder? Das ist ein Text, den sich Herr Prediger nicht aushält. Aber wir predigen den ganzen Ratschluss Gottes und das von A bis Z. Und das ist eine wichtige Stelle und ein wichtiger Aspekt unseres Herrn auch, weil oft hat man so ein Bild von Jesus, so der liebe Jesus, gell? Aber das war er nicht. Weil er in dem Fall die Wahrheit klar und unmissverständlich ausgesprochen hat, weil er gewusst hat, es bringt nichts, da an der Oberfläche rumzutun. Er muss an die Wurzel gehen. Das ist die Wahrheit, die sie frei machen kann und die letzte Möglichkeit, den führenden Juden die Gelegenheit zu geben, umzukehren, ihr Schuld zu erkennen und umzukehren und ihn als den Messias, der er war, anzuerkennen. Man hat das Gefühl, wenn man das liest, dass Jesus geht auf alles oder nichts, all in. Ah, letztes Mal. In Kapitel 5 haben wir ja gesehen, dass sie schon quasi innerlich beschlossen haben, ihn zu töten. Und ja, Jesus geht da all in. Er malt ein sehr kontrastreiches Bild, schwarz oder weiß. Das hat der Herwig in seiner Predigt schon gehabt, im Vers 23, wo er sagt, es gibt nur von unten oder von oben. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt keine Grauzone. Entweder bist du ein Sklave der Sünde oder du bist ein Befreiter durch den Messias. Und da setzt dann noch einmal den Bohrer ganz klar an, bei dem Zorn der führenden Juden. Die Schmerzen waren unerträglich und wie wir wissen, tut Wahrheit bekanntlich weh, aber sie haben es abgelehnt, sich von ihm behandeln zu lassen. Sie haben lieber weiter mit Betäubungsmitteln genau das betäubt, wie sie es seit Jahrhunderten getan haben. Sie haben schon die Propheten umgebracht und genauso haben sie es jetzt auch mit Jesus im Sinn. Genau. Und wisst ihr, wer der Dealer ist? Der führenden Juden. Ihr Vater, der Satan, so wie Jesus das sagt. Er betäubt sie und wiegt sie in falscher Sicherheit. Genau, es war ein recht langer Text. Ich habe euch da eine Übersichtstabelle mitgebracht. Aber ja, wenn du sie aufschmeißt, genau. Da sieht man, das ist ein bisschen zusammengefasst. Es geht um vier Begriffe. Es geht um Gottes Sohn, um Jesus. Es geht um Abrahams Kinder, als die sich die führenden Juden oder die Juden generell bezeichnen, Nachkommen Abrahams. Es geht um Gottes Kinder, um ihren wirklichen Vater, den Teufel und sie als Kinder des Teufels. Und man sieht recht klar, wenn das da, habe ich die Verse dazu geschrieben, dass sich da einige Sachen wiederholen eben. Die Kinder des Teufels wollen Jesus töten, sie hören seine Worte nicht, sie können sie gar nicht hören, hat er gesagt, und sie tun die Werke ihres Vaters. Genauso auf der anderen Seite tut Gottes Sohn oder auch die Gotteskinder den Willen des Vaters. Sie tun die Werke Abrahams, sie lieben Jesus, sie hören auf seine Worte und sie freuen sich über ihn. Genau. Jesus kommt vom Vater, er ist ein Gesandter Gottes, er verkündet seine Wahrheit, Es ist kein Sünder in ihm, sie haben ihn keinen einzigen Sünder überführen können. Er ehrt den Vater, der letztlich Richter sein wird, und der gehorcht ihm. Und Jesus war vor Abraham, indem er sagt, ich bin, ego eimi. Das ist im Johannes Kapitel 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Damit ist Jesus gemeint. Und die Kinder Gottes unterscheiden sich ganz klar von den Kindern des Teufels. Und es gibt nur diese zwei Orten von Menschen. Dazwischen gibt es nichts. Und der Teufel ist klar ein Mörder von Anbeginn. Er hasst die Wahrheit und ist nicht nur ein Lügner, sondern der Vater der Lüge. Das, was ich vorher gemeint habe, eben die Königs- oder die Steigerung des, wenn das Ego am Thron sitzt, das erklärt Jesus so: Sie behaupten, Gott zu kennen, kennen ihn aber nicht. Sie sind überzeugt, dass das, was sie im Namen Gottes tun, wahr und richtig ist, aber Jesus deckt auf, dass es eben nicht wahr und richtig ist, weil sie tun nicht die Werke Gottes, sie tun die Werke ihres Vaters. Und es ist interessant, dass dieselbe Gruppen, die ja da am Beginn des Gesprächs gläubig waren, ist an ihn, oder oberflächlich gläubig waren, ist an ihn, am Ende der Diskussion am Boden Steine aufklappt und ihn töten will. Ganz klar, dass das nur ein oberflächlicher Glaube war. Und sie haben fix beschlossen, Jesus muss sterben. Ab dem Zeitpunkt ist kein Zweifel mehr dran. Wir lesen dann im nächsten Kapitel, im Kapitel 9, Vers 22, da wird sogar öffentlich der Beschluss bekannt gegeben, dass wer Jesus als Messias anerkennt, der wird aus der Synagoge ausgeschlossen. Also das ist die soziale und religiöse Ausgrenzung. Also sie üben schon sehr stark Macht auf die Juden oder das Volk aus. Und das sieht man auch klar zu Ostern. Wir gehen ja jetzt mit großen Schritten auf Ostern zu. Und wenn wir denken an den Einzug Jesu in Jerusalem, wo ihn die Menschenmenge zujubelt und sagt, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, ihn als König willkommen heißen. Und ein paar Tage später schreit dieselbe Menge im Vorhof von Pilatus. Was schreien sie? Kreuzige ihn. Da sehen wir mal, was die führenden Juden für einen Einfluss gehabt haben auf das Volk. Innerhalb von Tagen hat sich das geändert. Aber es war nicht ihr Einfluss, es war Satans Einfluss. Es sind seine Kinder. Das darf man nie, das muss man immer im Hinterkopf haben. Und Jesus spricht das ganz klar an. Der Matthias hat bei seiner Predigt ein Bild für Nachfolge gebracht. Und was hat er da hergenommen? Du brauchst nichts sagen. Habt ihr das noch im Hinterkopf? Was ist das Bild für einen Jünger Jesu? Für die Nachfolge? Es ist das Bild der Ehe. Es ist nicht mal das, was ich will, sondern das, was mein Partner will, wenn wir eins werden. Im heutigen Text geht es um Kinder. Abrahams Kinder, Gottes Kinder, Kinder des Teufels. Immer wieder fällt das Wort Kinder. Es ist die Eltern-Kind-Beziehung, die Gott uns da als Bild mitgeben hat, die wir da herunten erleben dürfen. Natürlich in nicht perfekter Form. Wer hat schon eine perfekte Eltern-Kind-Beziehung? Und trotzdem gibt er uns das Bild vom Vater und Kind. Den Ehepartner sucht man sich aus, aber Kind wird man durch Geburt. Deswegen argumentieren auch die Juden von Abraham her. Er war der Stammvater. Wir sind die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das war für sie wichtig. Gott hat Abraham einen vierfachen Segen versprochen für seine Nachkommen, aber nicht nur für seine Nachkommen, weil das haben sie dann nicht mehr so im Blick gehabt, sondern für alle Völker. In dir sollen gesegnet sein alle Völker, sagt Gott zu Abraham. Und die Juden wiegen sich in falscher Sicherheit, weil sie die Geschlechtsregister hinterverfolgen können bis zu Abraham. Aber darum geht's gar nicht. Und das Neue Testament gibt da ganz klare Antworten. Wenn du nochmal ruckst, Tabea, dann habe ich euch da noch ein paar Verse mitgebracht und möchte gern in Römer 4 anfangen, weil der Paulus sagt ganz klar, worum es in der Gotteskindschaft geht. Römer 4, das ganze Kapitel lohnt sich dann in Ruhe daheim durchzulesen, aber auszugsweise lese jetzt einmal Vers 3 bis 5. Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch die eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistung vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Da Paulus sagt ganz klar, es ist der Glaube, der Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Und nicht die, jetzt kommt nämlich der nächste Punkt. Es ist Glaube und Gnade und nicht die Beschneidung und nicht das Gesetz. Und das erklärt er dann hinten weiter in dem Kapitel, ab Vers 9. Wir haben gesehen, dass der Glaube Abraham als Gerechtigkeit angerechnet wurde. In welche Zeit fiel das? War er damals schon beschnitten oder war er noch unbeschnitten? Er war noch unbeschnitten. Und dass er dann beschnitten wurde, war ein äußeres Zeichen, eine Besiegelung der Tatsache, dass Gott ihm, als er noch unbeschnitten war, aufgrund seines Glaubens Gerechtigkeit zugesprochen hatte. Denn Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben, auch wenn sie nicht beschnitten sind, und denen darum genau, wie ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Durch seine Beschneidung ist Abraham aber auch der Vater der Beschnittenen geworden, und zwar der Vater derer, die sich nicht damit begnügen, beschnitten zu sein, sondern die in seine Fußstapfen treten und dem Beispiel folgen, dass er, unser Stammvater, uns durch seinen Glauben gab, noch bevor er beschnitten war. Nicht anders ist es mit Gottes Zusage an Abraham, ihm als Erben der ganzen Welt zum Eigentum zu geben. Auch diese Zusage, die ihm und darüber hinaus seine Nachkommen galt, war nicht an die Befolgung des Gesetzes gebunden. Sie wurde ihm vielmehr gegeben, weil er aufgrund des Glaubens in Gottes Augen gerecht war. Wenn das Erbe denen in Aussicht gestellt wäre, denen das Gesetz gegeben ist, wäre der Glaube überflüssig. Außerdem wäre die Zusage dann hinfällig, denn das Gesetz zieht Gottes Zorn nach sich, weil es übertreten wird. Übertretungen gibt es nur dort nicht, wo es kein Gesetz gibt. Das heißt, er sagt, es geht um Vertrauen. Es war das Vertrauen des Abraham, es war der Glaube des Abraham, der ihn zur Gerechtigkeit angerechnet worden ist von Gott. Die Beschneidung ist erst hinterher gekommen als äußeres Zeichen dafür und auch das Gesetz ist erst danach gekommen und es kann weder das Gesetz noch die Beschneidung retten. Und das war die falsche Sicherheit, in der sich die religiösen Juden ja sicher gefühlt haben. Und er erklärt es dann auch im Galater noch einmal deutlich, der Paulus, in Kapitel 3, Verse 6 bis 9. Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, den Mann des Glaubens, gesegnet. Jetzt sind wir keine Nachkommen Abrahams von Geburt, außer du kannst dein Geschlechtsregister hinterverfolgen bis zu ihm. Wer kann das? Keiner von uns. Aber die Juden kennen das. Und Paulus sagt da, dass wir, die wir an Jesus glauben, die gläubig geworden sind, Abrahams Kinder sind und nicht in erster Linie die durch Herkunft oder durch Geburt Abrahams Kinder sind. Das heißt, Abrahams Kinder sind die, die im Glauben vertrauen. Das sagt Paulus da. Und über die anderen sagt er dann in Vers 10, diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an das hält, was im Buch des Gesetzes steht, und der nicht all seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht ganz klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Und Jakobus geht noch einen Schritt weiter. Der Paulus sagt, durch den Glauben und die Gnade sind wir gerechtfertigt. Und Jakobus geht einen Schritt weiter, bezieht sich aber genauso auf Abraham. In Kapitel 2, Vers 21, da sagt er nämlich, wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar ein Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann vor Gott gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Und das ist der Punkt. Jakobus sagt ja ganz deutlich in seinem Brief, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Und beim Abraham hat sich ja der Glaube in seinen Werken gezeigt. Er hat seine Heimat verlassen, ist ausgezogen mit seinem ganzen Hab und Gut, mit seiner Familie und in das verheißene Land Gottes, war dort ein Fremdling, Zeit seines Lebens, hat in einem Zelt gewohnt, hat auf den Sohn der Verheißung gewartet, obwohl er und die Sarah schon viel zu alt waren und war dann sogar bereit, den Sohn der Verheißung zu opfern, weil Gott es von ihm verlangt hat. Gott hat von Anfang an gewusst, dass er ihn nicht opfern wird müssen. Aber Abraham war bereit, das Opfer dort zu bringen, weil er gewusst hat, Gott weiß schon, was er tut. Da war nicht mehr das, bei Abraham war nicht mehr das Ego auf dem Thron. Da ist Gott auf dem Thron gesessen und er hat das getan, was Gott wollte. Immer? Nein. Auch nicht immer, natürlich nicht. Er ist ein Mensch. Ein Mensch. Und der Mensch steht immer wieder in der Gefahr, dass das kippt. Und dass wieder das Ich will am Thron sitzt. Und er hat sich auch von seiner Frau da beeinflussen lassen und hat gesagt, vielleicht ist es dran, dass der Sohn des Verheißungs von deiner Magd, Verheißung von deiner Magd geboren wird. Und sie waren in dem Punkt Gott ungehorsam. Aber ja, es geht um Vertrauen und Gehorsam. Das gehört zusammen. Der Glaube wird sich immer in Werken auszeichnen. Und Gehorsam heißt nichts anderes, wie dass Gottes Wille zu meinem Willen wird. Es klingt einfach, ist es aber nicht so. Und wenn wir lesen, jetzt in dem letzten Vers, den ich aufgeschrieben habe, auf der Seite der Kinder des Teufels in Matthäus 23, da hat Jesus noch härtere Worte für genau dieselbe Zuhörerschaft. Und stellt ihre bloßen Werke ganz klar dar. Er sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Selbst geht ihr nicht hinein und die hineingehen wollen, lasst ihr nicht hinein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr reist übers Land und Meer, um auch nur einen einzigen Anhänger zu gewinnen. Und wenn ihr einen gewonnen habt, macht ihr ihn zu einem Anwärter auf die Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr. In Vers 23 sagt er, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei viel wichtigere Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. In Vers 27 sagt er, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weißgedüngte Gräber, von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von toten Gebeinen und von Unreinheit aller Art. Und zum Schluss in Vers 33, ihr Schlangen, ihr Natternbrut, wie wollt ihr dem Gericht entgehen und verhindern, dass ihr in die Hölle geworfen werdet? das sind die Werke, oder da klagt er die Werke ganz deutlich an von der Generation, die, wo das Ego am Thron sitzt. Und es ist ein Gruppenego, das ist kein persönliches. Du kehrst dieser Gemeinschaft an und du verteidigst die Werte dieser Gemeinschaft mit Händen und Füßen. Und checkst dabei gar nicht, dass es der Wille des Teufels ist, sondern du bist voll überzeugt, das ist der Wille Gottes. Gott will das. Und sie sind durch und durch Heuchler, wie Jesus das da auf den Punkt bringt. Satan hat ganze Arbeit geleistet. Nicht nur bei den führenden Juden, bei allen Menschen. Die breite Masse geht auf den breiten Weg und der führt geradewegs ins Verderben. Der führt geradewegs auf den Abgrund zu. Und die meisten merken es nicht einmal. Nicht nur, dass sie es nicht merken, es ist ihnen egal. Und die die Wahrheit hätten, sagen sie ihnen ja noch nicht. Sie wiegen ihre Anhänger in falscher Sicherheit durch Herkunft, durch Kirchenmitgliedschaft, vielleicht durch Kindstaufe, was auch immer. Und ihr merkt, wir sind jetzt nicht mehr bei den Juden, aber das findet in unserer Zeit genauso statt. Ich komme aus so einem System und bin froh, dass die Wahrheit Jesu mich freigemacht hat. Und es sind nur die Kinder Gottes, die gegen den Strom schwimmen, die Jesus widerspiegeln, die linke Seite. Merkt ihr den krassen Unterschied da? Den Kontrast? Und eine natürliche Folge von Vertrauen ist Gehorsam. Gehorsam ist per Definition sich dem Willen einer Autorität unterordnen. Wünschen wir uns das nicht alle für unsere Kinder, wenn sie nur einfach folgen taten. Wenn sie nur einfach das tun taten, was wir ihnen sagen. Wir wollen ja nur das Beste für die Kinder. Warum überreißen sie es denn nicht? Aber du erkennst bereits bei einem kleinen Baby, unser Lehrer wird jetzt 10 Monate, dass die ganz einen eigenen Willen haben. Und jeder einen anderen. Wahrscheinlich könntest du 15 haben und es hätte jedes seinen eigenen Willen und jedes einen anderen. Aber so ein kleines Baby vertraut vollkommen den Eltern. Die Eltern sind es, die Welt für das Baby. Wie tragisch, wenn dann die Eltern oft unfähig sind oder gefangen in Alkohol oder was auch immer, gell? Weil für dieses kleine Wesen sind die Eltern ihre Welt. Je älter das sie werden natürlich, desto eigenständiger werden sie, desto mehr kristallisiert sich der Wille aus, desto mehr lehnen sie sich auf gegen den Willen der Eltern und dann wird Gehorsam oft zum Krampf oder zum Kampf, weil oft reichen dann positive Verstärker nicht mehr, wenn man sie lobt und sagt, ma, das hast du aber gut gemacht und da darf dann Punkt aufpicken, da müssen Konsequenzen her. Und die Konsequenzen müssen im Alter angepasst werden und die werden halt dann ja oft stärker. Dabei war es ja so einfach, wenn sich die Kinder nur dem Willen der Eltern unterordnen würden, oder? Da ist heile Welt. Kindern tat's gut gehen, uns tat's gut gehen. Wir wollen ja nur das Beste für unsere Kinder. Ist ja klar. Das war der Idealfall. Wenn der Wille der Eltern und der Wille der Kinder eins wäre. Und genauso ist es mit Gott und seinen Kindern. Wir beten zwar oft, dein Wille geschehe, im Gebet, was der Herr gelehrt hat, aber wie oft geschieht in dem mein Wille? Ich kann das im einen Moment beten und im anderen sitzt schon wieder mein Ego auf dem Thron und will etwas, was Gott nicht will. Und dabei wünscht sich Gott nichts mehr als dieses Ich will in uns drin gegen das Ich bin ausgetauscht wird. Nämlich gegen seinen Heiligen Geist. Wie bei Abraham. Abraham war Gott gehorsam. Es hat sich geäußert. Gott hat den Glauben gesehen, aber der Glaube hat sich dann erst im Werke gezeigt, wo Abraham Gott gehorsam war, wo er ihn geprüft hat. Und genauso prüft er uns jeden Tag und auch immer. Aber wie lerne ich Gehorsam, beziehungsweise wie erkenne ich überhaupt Gottes Willen für mein Leben? Die Frage habe ich mir gestellt in der Vorbereitung. Und dann habe ich darüber nachgedacht, so, unsere kleine Lea, sie ist jetzt 10 Monate, der Noah ist 4 Jahre älter und sie himmelt ihn an. Alles, was er macht, ist lustig, alles, was er tut, da will sie eine, deswegen haben wir jetzt extra in dem Spielzimmer eine Gitarre vorgemacht, dann steht sie draußen und rüttelt am Gitter, kommt sich vor wie ausgesperrt, damit er in Ruhe spielen kann, weil sie ihm alles hinmacht, was er aufbaut, aber sie will ja einfach nur dabei sein, sie will ja das kennen, was er kann, sie will mit ihm, ja, ihn nachahmen, ihn dabei sein, er ist einfach ihr großes Vorbild. Das ganz natürlich bei Kindern, und das ist super, dass sie ältere Geschwister haben und dass sie eben diese Vorbilder haben können. Und so ist es auch mit Jesus. Er ist nämlich nicht nur der zweite Adam, wie ihn das Neue Testament beschreibt. Er ist nicht nur der erste Mensch, der so lebt, wie Adam hätte leben sollen. Nämlich ohne Sünde. Und in inniger Gemeinschaft mit Gott, sondern er ist auch der erste unter den Brüdern. Er ist unser großer Bruder. Wir sind alle nach ihm gekommen. Und selbst er musste gehorsam lernen, lesen wir in Hebräer 5, Vers 8, nämlich an dem, was er litt. Wer hat vorher nicht gewusst, was Leiden ist? Er war im Reich Gottes. Da war Satans Herrschaft nicht. Da war kein Leid, da war kein Ungehorsam. Das hat er alles erst da erlebt, herunten bei uns auf der Welt, wo der Fürst dieser Welt regiert. Genau, und in Hebräer 3, Vers 1 fordert uns der Schreiber auf, schaut auf Jesus. Schaut auf Jesus. Er hat uns gezeigt, was es heißt, gehorsam zu sein. Er hat uns gezeigt, was es heißt, Gottes Willen zu tun. Und er ist mit Gott vollkommen eins. Der Wille des Vaters und der Wille von Jesus, das war eins. Und es wäre jetzt eine ziemlich hohe Latte zu sagen, schau auf Jesus und bemühe dich, so zu werden wie er. Weil wir wissen alle, dass das nicht möglich ist. Und das war es auch Gott. Und deswegen hat Jesus gesagt, er muss zum Vater gehen, damit er uns den Beistand schicken kann. Es ist nämlich so, dass das Neue Testament nicht sagt, schau auf Jesus, sondern Jesus will das auch in dir tun. Er lebt in uns. Und so wie der Paulus gesagt hat in Galater 2, Vers 20, nun aber lebe nicht mehr ich, sondern was ich jetzt lebe im Glauben, na, Christus lebt in mir, und das, was ich jetzt lebe im Glauben, das lebe ich im Vertrauen und im Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingeben hat. Das ist das neue Leben. Und wenn wir merken, dass das Ich will wieder Überhand gewinnt in unserem Herzen, dann gibt es nur den einen Weg, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr Jesus, du sollst regieren. Ich lade dich ein, sitzt du auf den Thron meines Herzens und breit du die aus. Das war so in der Vorbereitung für mich die Quintessenz von dem krassen Streitgespräch und dem Zusammenhang vom Neuen Testament. Und zum Schluss möchte ich das nochmal kurz zusammenfassen. Die Kinder des Teufels leben im Misstrauen und Ungehorsam Gott gegenüber. Da haben wir gesehen, gibt es zwei Kategorien, den natürlichen Menschen, dem das Kreuz egal ist. Also wir landen letztlich immer unterm Kreuz. Es ist entweder der Rettungsanker oder es ist Anstoß und Ärgernis für die. Und dem natürlichen Mensch ist das Kreuz egal. Der hat vielleicht sogar eine Halskettennummer mit einem Kreuz drauf, aber es bedeutet ihm nichts. Der religiöse Mensch, der stellt sich vor das Kreuz und den Menschen und sagt und versucht mit allen Mitteln, die Menschen davon abzuhalten, zum Kreuz zu kommen. Und wiegt sie in falscher Sicherheit. Und im Gegensatz, die Kinder Gottes leben im Vertrauen und im Gehorsam Gott gegenüber. Und es sind die Menschen, es sind die erlösten Menschen, es sind die Menschen, die unterm Kreuz stehen und wissen, sie sind von der Vergebung, vom Kreuz und von der Gnade abhängig und die andere darauf hinweisen und einladen. Und unsere Familienfeier der Kinder Gottes endet bald. Und wir schwärmen wieder aus. Jeder an seinen von Gott vorgesehenen Platz, wo der natürliche Gottesdienst stattfindet, der tägliche Gottesdienst. Und zum Schluss möchte ich einfach noch so die Frage in den Raum stellen: Was nimmst du von dem Text, was nimmst du von der Predigt mit? Wenn wir versuchen, den Menschen, die wir draußen begegnen oder die Gott uns von die Seiten gestellt hat, mit der ungeschminkten Wahrheit zu konfrontieren: Du bist ein Kind des Teufels und du brauchst Jesus. Und dazu hat mir der Herr was gelehrt. Das war schon lang, bevor ich überhaupt gewusst habe, dass ich zu dem Text was sagen soll. Es ist mir wie so oft in der Firma passiert. Es betrifft eine Arbeitskollegin, die eine schwere OB vor sich gehabt hat, eine Kopf-OB. Und wo du nie weißt, wie geht sowas aus. Klar, hat versucht man mitzufühlen, ich habe versucht, immer nachzufragen, sie zu ermutigen. Wir haben auch Gespräche über den Glauben geführt, eher oberflächlich. Ich habe ja versucht, Mut zuzusprechen und habe gesagt, Gebet für sie und hoffe, dass es gut geht und so, klarerweise. Und das war ein relativ langer Krankenstand, der dann vor ihr gelegen ist. Und dann habe ich eine Schwester aus Villach getroffen, die bei uns die Kaffeeautomaten wartet in der Arbeit. Und sie hat da öfter mit ihr geredet und hat sich nach ihr erkundigt. Ja, ich weiß, wie es ihr geht und ob alles gut gegangen ist bei der OB und so hin. Und dann hat sie gesagt, ja, der Herr hatte das vorher so klar aufs Herz gelegt, sie muss ihr sagen, mach Frieden mit Gott. Du weißt nicht, wie die OB ausgeht. Sie hat gesagt, deine Schuld trennt dich von Gott, aber er hat seinen Sohn geschickt, der dich über alles liebt, der für dich am Kreuz gestorben ist, der Frieden gemacht hat zwischen dir und dem Vater, du kannst heimkommen. Und sie hat ihr das Evangelium ungeschminkt und klar und deutlich gesagt. Und ich war so froh, dass sie das getan hat. Und auf der anderen Seite war ich enttäuscht und beschämt über mich selber, warum ich es nicht in der deutlichen Form getan habe. Gell? Aber der Herr hat mir einfach gezeigt, dass ich da oft über meinen Schatten springen muss. Ich bin von Natur aus ein Diplomat, ich kann auf den Schlips treten und ich würde so ein Streitgespräch, wie Jesus es geführt hat, von Natur aus nicht führen. Und trotzdem hat er mir jetzt auch einen anderen Kollegen aufs Herz gelegt, der eine schwere Krankheit hat, und ich habe ihn ganz klar damit konfrontiert. Ich habe gesagt, ich will mit dir über den Zustand deiner Seele reden. Über den körperlichen Zustand braucht man nicht reden, weil keiner von uns weiß, wie das ausgeht. Aber ich möchte mit dir über den Zustand deiner Seele reden. Und dann habe ich ein paar Tage nichts mehr gehört. Dann habe ich gedacht, okay, ich habe es ihm wenigstens gesagt, du kannst ihn eh noch anbieten und vielleicht will er nichts mehr mit mir zu tun haben. Aber nach ein paar Tagen hat er gesagt, ja, er kommt gern drauf zurück. Und seitdem sind wir in Kontakt und ich bete regelmäßig für ihn und hoffe und bete einfach. Es kann sowieso nur der Herr tun und ihm die Augen dafür öffnen. Und es ist in der Sendung, in der wir stehen, genauso wie im Gehorsam. Es gibt kein Patentrezept. Aber wenn du sonst nichts mitnimmst von heute, dann nimm den einen Satz mit aus Hebräer. Schau auf Jesus. Er hat es uns nicht nur vorgemacht und weiß, wie es geht. Er will es auch in uns tun. Und das in jeder Situation, die uns begegnet. In jeder Herausforderung, die uns begegnet. Da, wo wir an unsere Grenzen stoßen. Schauen wir auf Jesus. Beten wir noch zum Schluss gemeinsam. Danke, Herr Jesus, für deine klaren Worte, die du gehabt hast für die religiösen Führer deiner Zeit. Danke, dass du dir kein Blatt vom Mund genommen hast. Und dass du bist, wie du bist. Dass du uns vorgemacht hast, was es heißt, ohne Sünde auf der Welt zu leben. Dass du uns gezeigt hast, was es heißt, mit dem Vater eins zu sein. Aber dass du uns nicht dabei stehen lässt oder bleiben lässt, sondern dass du uns auch die Lösung dafür geschaffen hast. Nämlich, dass wir im Glauben an die mit dir und dem Vater verbunden sein können. Der Heilige Geist in uns all das tun will, zu dem wir nicht fähig sind, weil unser Ego die immer wieder vom Thron stürzen will. Wir loben und preisen dich, dass du unser Herr und Heiland bist, dass du heute noch lebst und uns bei der Hand nimmst, jeden neuen Tag. Hilf uns, auf dich zu schauen. Amen.